Also, hallo zusammen. Ich bin Wim Schaan, gehöre zum Chaos-Treff Bern und erzähle euch etwas über OpenPGP Card. Also über Smart Cards. Smart Card machen, Smart Card Sachen. Was ich nicht werde reden, ist irgendwie über die Sicherheit von Smart Cards oder die Sicherheit von ARM-Chips. Das hat der CCC hat immer wieder Vorträge gehabt, im Kongress oder Camps darüber, wie das eine Smart Card auseinandernimmt, wie die eigentlich funktionieren und welche tatsächliche Sicherheit das die bietet. Aber das wird man nicht auslassen, weil ich auf Media-CCC schauen, was dort die Sache ist. Für die, die nicht wissen, was wir reden, Smart Card ist im Grunde noch das, was ihr auch habt mit eurer Kreditkarte, eben so eine Karte, die einen Sicherheitschip drin hat. Und der Chip erfüllt gewisse Anforderungen an physische Security. Also typischerweise, wenn jemand das Ding muckert, kann er nicht durch private Schlüsse aus diesem Ding auslesen, was braucht er für Krypto-Operationen. Smart Card gibt es auch wirklich tatsächlich in dieser Form. Ihr habt vielleicht auch schon gesehen, an einem Business Notebook, auf der Seite so einen Einschub hat oder so eine Karte könnt ihr nicht tun. Das wird häufig gebraucht in Firmen, vermutlich mit X509-Zertifikat, vielleicht zu authentisieren, den Laptop zu entsperren oder irgendwie VPN-Sicherheit zu garantieren. So. Typischerweise heute, aber zumindest für einen Heimanwender, ist das natürlich nicht mehr so ein unpraktisches Kartenformat, das auch nie mehr funktioniert, sondern in Form von einem USB-Gerät, den er in einem Chip drin hat. Es gibt auch etliche USB-Adapter für so Karten. Jetzt machen wir damit am Ding. Also die Aufgabe von dieser Smart Card ist, unsere geheimen Schlüssel zu schützen. In diesem Fall unsere OpenPGP-Schlüssel, die wir brauchen, vielleicht für E-Mails zu entschlüsseln oder für Sachen zu signieren oder uns mit SSH zu authentisieren. Es muss einerseits schützen vor jemandem, der das Gerät stillt, aber es muss so schützen vor unserem Computer, weil in diesem Szenario gehen wir davon aus, dass unser Computer unter Umständen infiziert ist und der Angreifer, der Zugriff hat auf unser Gerät, unseren Geheimschlüssel stellen und dann unsere E-Mails kann lesen oder auf unsere Rechner einloggen kann. Das sehen wir natürlich nicht. Damit der Computer den Schlüssel nicht kann stellen kann, ist der Schlüssel gar nicht auf dem Computer drauf. Also der lebt auf dem Gerät und verlässt das Gerät nie. Das ist dann, damit es funktioniert, muss natürlich die kryptografische Operation auf dem Gerät drauf passieren. Das heisst, wenn wir jetzt zum Beispiel eine E-Mail signieren, dann schicken wir die E-Mail an die Smartcard. Macht die Signatur für die E-Mail und schickt die Signatur zurück auf unseren PC und der Geheimschlüssel verlässt nicht die Smart Card. Jetzt gleich haben wir eine E-Mail entschlüsselt, der Computer schickt die verschlüsselte E-Mail an die Smart Card und die entschlüsselt es und die schickt sie zurück. Jetzt natürlich ist es ein sehr schlechtes Modell, das ich zwar beschrieben habe. Wenn wir eine grosse E-Mail haben, die wir entschlüsseln wollen, ging das ewig, das sind über USB 2 zu übertragen, aber wer irgendwie schon mal ein bisschen Krypto gemacht hat, weiß natürlich, dass Krypto nie so funktioniert. Wir übertragen nicht tatsächlich die ganze E-Mail, die wir entschlüsseln wollen, sondern die E-Mail ist ja tatsächlich mit einem symmetrischen Schlüssel verschlüsselt und wir tun nur durch asymmetrisch verschlüsselt symmetrisch Schlüssel an Smart Card schicken. Und das gleiche, wenn wir etwas signieren, tun wir auch noch einfach den Hash von E-Mail an Smart Card schicken. Das heisst, das braucht ihr nicht zu verstehen, aber das heisst eigentlich, die USB-Schnittstelle oder die Smartcard-Schnittstelle ist nie der Bottleneck in diesem Szenario. Wenn es zu langsam ist, dann ist es immer zu langsam, weil die Krypto auf dem Gerät langsam ist und nicht, weil die Schnittstelle langsam ist. Weil Daten tatsächlich übertragen sind sehr kleine Datenmengen. Wenn ich das Szenario nicht beschrieben habe, also typischerweise, wenn wir jetzt das machen, wenn ich würde sagen, ich will eine E-Mail signieren, dann ist ich werden die Daten an das Gerät geschickt und das Gerät wird dann eine Krypto-Operation machen. Aber wenn jetzt jemand von euch mit das Gerät stellt, dann wollt ihr nicht, dass ihr das einfach auch könnt. Und darum ist es typischerweise mit einem PIN geschützt. Also wenn ich die Karte einstecke und sage E-Mail signieren, muss ich zuerst einen PIN eingeben. So, das gibt mir eine gewisse Sicherheit für jemanden, der das Gerät stellt und die PIN nicht kennt. Gibt mir aber natürlich keine Sicherheit davor, dass mein Gerät infiziert ist, mein Laptop infiziert ist. Dann kommt jeder Trojaner einfach mitlassen, also einfach einen PIN eingeben und dann können sie unzählige E-Mails entschlüsseln, solange das Ding noch in meinem Laptop eingesteckt ist. Und das wollen wir nicht, und damit wir es von dem schützen können, gibt es ein Feature namens User Interaction Flag oder UIF, Short. Und das macht, dass ich bei jeder kryptografischen Operation, neben dem, dass ich das Gerät mit der PIN entsperren muss, auch die Smartcard selber muss anlängen. Also entweder ist es, kann es das merken, wenn ich es anlängen oder jetzt einen Knopf, den ich muss drücken. Und das heisst quasi, ich stecke das ein, sage die E-Mail signieren, es fragt mich nach der PIN und dann fährt es auf den Blink oder macht es irgendwie bemerkbar und dann lenke ich es an und erst dann macht es die kryptografische Operation. Jedes Mal, wenn es eine kryptografische Operation macht, muss ich es anlängen. Das ist ein sehr cooles Feature, weil es mich eben genau davor schützt, dass ein anderer auf meinem Computer, der meine PIN kennt, die Smartcard kann brauchen, weil ich würde sie nicht anlängen, wenn ich nicht tatsächlich möchte, dass sie etwas macht. Es ist aber ein Feature, das nur von sehr wenigen Smartcards unterstützt wird. Wir sehen das später in so eine Matrize gemacht mit den Funktionen von verschiedenen Karten. Wir sehen später, dass es nicht von vielen unterstützt wird. Jetzt der Schlüssel auf der Smartcard ist so, es gibt zwei Wege, wie unser Privatschlüssel auf die Smartcard kommt. Man kann ihn auf der Smartcard generieren. In der Regel, das ist aber nicht ganz ohne Tücken, denn einerseits muss die Smartcard für das irgendwie Zufälligkeit haben. Und woher hat die Zufälligkeit? Die hat ja kaum Inputs und so. Und häufig hat die so einen Software-Random-Number-Generator, der irgendwie in der Fabrik gesiedet wird. Und vertrauen wir dem Hersteller, dass er das richtig gesiedet hat und so. Und auch zu diesem Thema gibt es unzählige Vorträge auf media.ccc.de. Also wenn ihr euch mit dem wieder auseinandersetzen wollt, wie sind die falsche Anlaufstelle. Ich mache es aber für mich so, dass ich die Keys mit GNU-PG auf einem Computer generiere und anschließend übertrage. Es gestaltet das Backup der Keys einfacher. Und spezifisch mache ich es so, dass ich einen eigenen Computer habe, nur das mache und nie im Internet hänge. Und das schließe ich dann in eine Safe hinein, sodass die Keys dann sicher. Genau, kommen wir zu den Anforderungen, die wir eigentlich haben, so ein Ding. Aber einerseits haben wir das, wenn wir das physisch sicher ist, das heißt, verlieren, das sind einfach jemanden, das aufmachen und den Keyschlüssel auslesen. Wenn ihr euch so ein Ding kauft, müsst ihr euch fragen, welche Algorithmen brauche ich, um OpenPGP zu machen? Muss ich nur RSA können oder muss ich auch andere Algorithmen können? Brauche ich das User Interaction Flag, das ich vorher beschrieben habe? Wie schnell muss die Karte sein? Es gibt Szenarien, wo das nicht wichtig ist. Ich denke, zum Signieren von E-Mails ist es nicht so wichtig, dass das schnell passiert, wie zum Beispiel beim Lesen von E-Mails. Wie robust muss die Karte sein? Wenn die daheim mein PC einstecke und die hat immer drin laden, spielt das keine Rolle, wenn das irgendwie fummelig ist und Gefahr hat zu verbrechen. Wenn es jeden Tag im Hosensack am Schlüsselbund muss das einiges aushalten. Wie offen muss es sein? Ist es wichtig, dass das Ding Open Hardware oder Open Source ist? Oder sagen wir, solange dass mir der Hersteller verspricht, dass es sicher ist, ist mir das gut genug? Und dann geht mit den YubiKeys, die heute sehr verbreitet sind, die haben viel zusätzliche Features neben dem OpenPGP Smartcard. Braucht ihr die Features? Seid ihr bereit, mehrere Karten umzutragen für mehrere Features? Dann hättet ihr gerne einen, der das alles kann. Und dann ist auch wichtig, Key Generation Limitations. Das ist so ein kleiner Use Case, wenn ihr tatsächlich die Keys auf dem Smartcard selber generieren wollt. Nicht jede Smartcard kann jeden Key, den sie unterstützt, noch generieren. Also ich habe einen YubiKey FIPS und der kann zwar 4K RSA-Schlüssel schlucken, wenn man sie in einspielt, und er kann nicht damit arbeiten, aber er kann sie nicht generieren. Das ist so, muss man aufpassen, wenn man das will. So, ich werde, eben heute habe ich sehr viele Algorithmen, das ist in den letzten Jahren so ein bisschen explodiert mit diversen Kurven und teilweise die von NSA und andere böse und so. Und heute gibt es sehr viele von denen. Ich fokussiere mich auf 4K RSA und RCL für 5019. Und das ist auch das, was ich in meiner Feature-Matrize wieder zeige. Und ich auch gerne U2F, das ist so ein Zeug für Second Factor-Plan. Das werde ich auch aufzeigen. Kommen wir zu den Karten, die wir anschauen. Die erste sind natürlich die YubiKeys. Von den YubiKeys gibt es x Generationen. Jetzt sind wir gerade beim 5 angekommen. Und die YubiKeys, die haben neben dem OpenPGP Smartcard, die haben viele Funktionen. Die modernen machen 4K RSA, aber erst ab dem 4. Also der YubiKey Neo, den wir viele Leute heute noch haben, hat das nicht können. Und das ist ein bisschen schade, weil beim Neo ist die Firmware noch offen gewesen, und ab dem 4. Und jetzt beim 5. ist die Firmware nicht mehr offen. Das ist natürlich schade, dass es kein YubiKey gibt, wo die Firmware offen ist und wo 4K RSA hat. Ja, es gibt eine FIPS-Zertifizierung. wichtig ist, aus geschäftlichen Gründen oder so, amerikanischer Sicherheitsstandard. Leider kann YubiKeys kein ERC-5519, aber eigentlich Grund, wieso ein YubiKey kauft, ist, dass das Ding halt robust ist. Wenn es nicht so wohl geht, blöderweise bin ich jetzt draufgestanden. Jetzt ist es halt dreckig, oder? Dann tun wir es da ein bisschen ins Wasser, dann wird es immer sauber. Und das macht dem halt nichts, oder? Das Ding kann halt rumschiessen und kapatten und mit dem Karren drüber fahren. Und das macht das ausgehalten. Und für viele Leute ist das tatsächlich ein wichtiges Feature, wenn ihr das jeden Tag braucht. Und dann seid ihr eine Woche irgendwo im Ausland und verliert. Das Ding geht nicht kaputt. Und jetzt könnt ihr nicht mehr arbeiten oder nicht mehr essen. So machen ist das scheiße. Und dann ist es super wichtig, dass das so etwas aushaltet. Oder? Das ist der eigentliche Grund, wo ich sehe, dafür ein YubiKey zu kaufen. FSC Lois, Flying Stone Tailways, das wird von einem japanischen Entwickler gebaut. Der entwickelt GNUK-Firmware. Das ist eine offene Firmware für OpenPGP Smart Cards auf ARM-Chips. Und das ist einfach so seine Referenzimplementation für diese Hardware. Das ist heute nicht ganz einfach zu bekommen. FSF verkauft eine Version davon für Hardware, aber andere Firmware drauf hat. Der Typ experimentiert nach wie vor damit, hat so einen Block und hat irgendwie neue Versionen gebaut mit schnelleren Chips drin und so. Und die sind aber nie, die sind nie in grossen Zahlen hergestellt worden, all die Experimente, die er macht. Da das Ding offen ist, wenn er einen ARM-Chip hat, kann er viele Algorithmen. Er kann auch 4K RSA, aber man hat später gesehen, dass er es nur mehr extrem langsam kann. So. Was es auch gibt, ist diverse Ports von GNUK auf andere Hardware. Ich habe kürzlich einen gefunden, wo so einen USB zu Serialadapter genug drauf portiert hat. Und die Adapter bekommt man hier für 1,70 Franken, wenn man so auf Ali bestellt. Ich habe allerdings auch nicht damit auseinandergesessen, ob das wirklich ein sicherer ARM-Chip sei oder nicht. Aber da gibt's, wenn man das gegen Google findet man definitiv interessante Sachen. Das nächste ist NitroKeys. NitroKey ist eine deutsche Bude aus Berlin, die sich auch viel Mühe geben, das Zeug offen zu machen. Und die hat NitroKey-Start. Der NitroKey-Start ist basierend auf dem FSC Noways. Steht auch so in einem Hardware-Repository auf GitHub. Läuft damit genug Firmware. Sie haben aber RSA auf die Größe von RSA-Schlüsseln oder Schlücken auf maximal 2048 Bit limitiert, weil sonst die Performance einfach so schlecht wird. Das ist halt ein Hardware und Open Source. Was so ein ist, ich kann mal so ein Ding durchgeben. Er macht nicht einen sehr robusten Eindruck von Hardware her. Andererseits muss ich sagen, jetzt in ein paar Jahren erinnert mir am Schluss, wo man den immer gut gehabt, aber es macht es nicht einen super robusten Eindruck. Das andere, was ich habe, ist der NitroKey Pro und jetzt in kurzem der NitroKey Pro 2. Das ist technisch sehr open Hardware, aber er macht halt nicht viel, eigentlich ist er nichts anderes als ein Smart Card Adapter. Also ich habe so ein Ding aufgemacht und da steht einfach eine Smart Card drin. Ich habe das Gefühl, dass es die OpenPGP Smart Card ist und man kann kaufen, jetzt im Pro 2 einfach in einer neueren Version. Entsprechend kann leider auch kein ERC-5519 und er kann aber 4K RSA. So, er ist vom Feeling her, vom Gehäusebau, so ist es genau gleich wie beim NitroKey Start. Also, er hat die gleichen Probleme mit der Robustheit vom Gehäuse. Dann, was ich auch mitgebracht habe, ist Ledger Nano S. Das ist so eine Bitcoin Wallet, bla. Das mal wiedergeben. Der frisst Apps. Also, ich habe so einen eigenen App Store mit Apps für drauf. Und der hat so eine OpenPGP-Card-App, wo tatsächlich dann eine OpenPGP-Card ausgibt. Und ein ganz cooles Feature, das das Ding hat, ist, es schlägt mehrere Key-Pairs. Das heisst, ihr könnt dann quasi Keys rein tun und dann könnt ihr Slots switchen und dann könnt ihr mehr Keys rein tun. Und dann hat es jetzt ein Display und zwei Knöpfe, die ihr das darüber könnt machen könnt. Und dann könnt ihr dann quasi hin und her schalten über das. Und das geht sich dann einfach aus verschiedene Smart Cards aus. Das heisst, mit dem könnt ihr bis zu 3 Smart Cards ersetzen. Oder sonst müsst ihr mitten herumschleppen. Es gibt aber einen Haufen Probleme damit. Die OpenPGP App, ich habe innerhalb von Minuten, die ich gebraucht habe, x Bugs da drinnen gefunden. Die Leute, die sie flicken, schreiben komische Kommentare auf GitHub. Irgendwie so, ja, sie können nicht längere Passphrases einbauen, sonst gäbe es Probleme mit Krypto-Exporten aus ihrem Land und so. Außerdem ist das Device gecrackt worden. Es gibt im letzten Kongress einen Vortrag darüber, wie sie das Gerät vorangenommen haben. Und die Sicherheit ist recht schlecht. Auch in den neuesten Versionen von Firmware ist der Bootloader noch offen von diesem Teil. Und irgendwie zwitschern zwischen den Slots ist recht fummelig. Das hat in der Halbzeit nicht funktioniert. Dann musste man es ausstecken und dann wieder den Default Key ändern und so. Es ist nicht so. Es könnte sehr cool sein, ist aber leider sehr scheiße. Sind wir ehrlich. Das letzte schon ja, ist der Tresor, den gebe ich um. Das ist auch so ein Bitcoin Wallet. Die hat den macht sie aber tatsächlich recht cool. Die sind auch am Kongress, die sind heute auch noch am Kongress. Der ist auch geknackt worden am Kongress. Allerdings ist der geknackt worden, weil die Angreifer eine Lücke im Armchip gefunden haben. Und keine Lücke in der Firmware. Sie haben auch gesagt, dass Angriffe in der Firmware sind sehr geil von diesem Teil. Und die Entwickler waren auch direkt mit dem Publikum darauf eingegangen. Die bringen jetzt auch eine neue Version von dem raus. Das ist echt der gleiche Stil wie Mangro. Es gibt Apps für drauf. Leider ist die App für den nicht tatsächlich eine OpenPGP-Card-App, sondern eine proprietäre Implementation von so ähnlicher Funktionalität, die aber dann auf dem PC ohne einen proprietären Daemon voraussetzt und nicht mit dem GNU-PG-Daemon funktioniert. Was sehr schade ist. Und aus dem Grund, dass es dann auch nicht ausprobiert, weil eigentlich ist es ehrlich gesagt blöd. Aber vom Gerät her finde ich es eigentlich recht cool. Aber auch das Gerät hat so ein Problem, dass es nicht sehr robust gebaut ist. Die haben inzwischen eine komplett neue Version des Geräts drauf, wo irgendwie Touchscreen und bla bla. Dann kommen wir zu den Vergleichen. Das ist die Matrize, die ich gemacht habe. Genau, der L3B-Key, ich habe keine UAF, das ist User Interaction Flag, oder leider nicht. Und andere kennen jetzt so 5519. Die neuen UAF-Keys sind nicht offen und sie haben immer noch keine 5519. Nitro Keys können keine User Interaction Flag. Der Nitro Key Pro und Pro 2 ist so wie die Frage, Open Hardware, eben das Design vom Key selber ist offen. Und die Firmware auf der Smartcard ist offen, aber ich glaube, die Smartcard selber noch drin lebt. Also die tatsächliche Hardware, die Krypto macht, ist nicht offen. Der FSC 01 habe die Patches gesehen für User Interaction Flag, aber ich glaube, im FSC 01 könnt ihr nicht tatsächlich einen Key abbauen. Aber eben für so den Serial Adapter, wie ich vorhin gesagt habe, hat jemand Patch geschrieben, dass User Interaction Flag hat dann Ding einen Key angelöst. Das habe ich einfach cool gefunden. Und ja, K4 KRSR, wir sehen auf der nächsten Folie, wieso das ist es nicht wirklich gut heißen. Und Ledger ist beim Open Hardware nicht mehr so wirklich. Aber das gilt dort nicht mehr wirklich mit dem Open Hardware. Ich denke, von der Funktionalität her wäre der Tresor und der Ledger wirklich sehr geil, aber die Implementationen sind halt einfach halt nicht mit. Und jetzt sie haben ein Ding benchmarkt, das hat hier einen recht langen Artikel auf LWN, wo einer so Cards vergleicht, allerdings ein anderes Subset von der Gesamtmenge von Smartcards verfügbar sind. Weil dann selber Benchmarks, also mein Computer hat etwa, also es ist die Benchmarks sind nur für 4 KRSA, würde ich sagen. Alle die jetzt so 5519 können das so schnell, dass es keine Rolle mehr spielt, wie schnell das ist. Dann merken wir wirklich kaum Verzögerung gegenüber, wenn man es lokal auf der CPU macht. Bei 4 KRSA aber sehr wohl. Und mit Abstand am besten schneiden die Yubi-Keys ab. Das ist die FIPS-Version, das ist eigentlich Äquivalent zum 4. Ich habe kein 5 und nicht getestet, ob das 5 es noch schneller könnte. Aber ich würde jetzt behaupten, das ist die einzige Smartcard, die ihr kaufen könnt, die 4K RSA in alltagstauglicher Geschwindigkeit kann. Alles andere ist einfach lächerlich. Ich brauche ein Nitro Key Pro und das heisst halt, wenn ich gewisse Mailinglisten lese, die 4K RSA oder von RSA verschlüsselt sind, dann warte ich bei jeder Mail 3 Sekunden, bis die aufgeht. Und das ist halt nicht eine gangbare Art, eine Mailingliste zu bedienen. Ich meine, da kommen die Vögel, wenn ich das Ding brauche. Ja. Und dann beim letzten Nano-Messer sogar noch schnell, noch langsamer, weil das ist der Grund, wie ich gesagt habe, der Flying Stone Tiny Oase zählt nicht wirklich mit 8 Sekunden. Meine Güte, wer wartet schon 8 Sekunden darauf, dass eine E-Mail aufgeht? Oder? Das kann es nicht wirklich sein. Also, Und mein Fazit deshalb, es gibt viele so Smart Cards. Und wenn ihr nur jetzt 5519 braucht, dann gibt es halbwegs gangbare Lösungen, aber dann sind sie auch scheiße. Das ist eigentlich alles, was ich zu sagen
habe.
Geht denn Wasser jetzt? Ja, dann geht es sicher noch. Das ist Das sind die Wikis, aber die sind halt nicht offen und darum möchte ich die eher ungern empfehlen. Ich kaufe Nitro-Keys, die kann man halt kaufen und sie sind vernünftig offen und sie sind tatsächlich brauchbar. Und der Start mit der jetzt auf 5519 ist definitiv brauchbar. Mit 4 KSA ist es so ein bisschen schwieriger. Was du unter Umständen kannst du überlegen, in den Kompromiss, dass du sagst, der RSA-Schlüssel zum Entschlüsseln von Mails hast du vielleicht auf dem Laptop. Und den zum Signieren hast du auf einem Nitro Key Pro. Beim Signieren von Mails häufig ist es tatsächlich nicht so wichtig, dass es schnell geht wie beim Lesen von Mails. Oder? Ich denke, das ist eventuell ein gangbarer Kompromiss, wenn man bereit ist, das Risiko einzugehen. Ich habe beide einfach an Nitro Key Start und Nitro Key Pro. Und ich habe RSA Subkeys auf dem Pro und jetzt 2519 Subkeys auf dem Start. Und es ist tatsächlich so, dass wenn man jetzt auf 5519 Subkeys hat, dass nahezu alle GNU-PG-Versionen, die heute noch im Lauf sind, automatisch so 5519 machen. Also ich brauche den Pro fast nie und ich fahre echt recht gut damit. Also ich brauche den Pro so selten, dass ich damit leben kann. Und ich kann mir auch vorstellen, die Nitro Key haben vor kurzem eine U2F-Key rausgegeben. Der sieht genau gleich aus, macht aber nur U2F. Und der hat jetzt, der U2F erfordert zwingend, dass man der Nutzer kann interagieren mit dem Token und jedes dort einbauen, dass es merkt, wenn man es anlenkt. Und ich könnte mir sehr wohl vorstellen, dass das in der nächsten Version von ihren Keys drin ist, dass sie das User Interaction Flag haben. Und ich könnte es eigentlich alles, was wirklich geil ist und was unbedingt möchte haben. Oder halt der Herkunft von FSC No Ways, sicher auch cool. Dort ist so ein Problem, der FSC No Ways gibt es auch in 3 verschiedene Versionen gegeben. Eine, wo wenn einfach per PCB ist, kannst du natürlich nicht mit drum tragen. Einer, der ein Gehäuse hat, das hat so ein bisschen ähnlich Fummeli ausgegeben wie dem. Und dann einer, der so in ein Kunstharz eingegossen ist, wie eigentlich das geschützt. Ich habe das Gefühl, das könnte eventuell auch eine Lösung sein. Ich glaube, der hat den FSF verkauft. Also man kann den FSF kaufen und dann selber genug KFM drauf flashen. Dann hat man echt genau das. Das habe ich aber nicht gemacht. Das ist rein Spekulation meinerseits, aber ich glaube, die ARM-Chips haben sichere Memory-Bereiche, wo man einfach nur schreiben kann und nie wieder lesen kann. Oder so. Man kann die quasi schreiben und dann können sie Krypto-Operationen, aber die kann man nicht lesen. Aber ehrlich gesagt, da müsstest du damit auseinandersetzen, wie das so.
Du musst es erst löschen, wenn du es wieder hast. Nein, ich will
nicht. Aber Firmware muss man nicht lesen, sonst kann man gar nie ein Ding machen. Also bei den Smartcards, also bei der ganzen. Der Decoder Smart Cards ist so gesehen, dass du den Sicherheitsbereich nicht auslesen konntest. Das war rein nur eine Vorbereitung für den Mikroprozess. Und sobald du den Bereich auslesen wolltest, hast du dann sich die Firma überschrieben. Und mit diesem Augenblick hast du auch die Key überschrieben, wo der Bereich gesichert ist.
Und das hast du eben zusammengekuppelt, dass du die Firma überschreibst, dass es der Bereich
kommt. Dann ist der Bereich auch weg.
Okay.
Und die einzige Möglichkeit, um das zu verhindern, ist dann noch der Burn-In-Bit. Also wenn du den gesetzt hast, ist die Firmware nicht mehr schneller. Also das hat schon Möglichkeiten. Die einzige Möglichkeit, um das dann auszulesen, ist dann eigentlich...
Ja, genau.
Genau, ja, jetzt so Vorträge, wie sie irgendwie Chips Layer für Layer abgefeilt haben und auch mit Mikroskop untersucht, dass es tatsächlich Sache ist. Aber das sind auch extrem aufwendige Angriffe. Aber was sie beim Zeug gemacht haben, beim Tresor, das sie rollen hat, dort haben sie Angriffe gefahren, wo sie den Armchip gefasst haben. Also die haben den über Monate hinweg immer wieder gebootet und immer zu anderen Zeitpunkten im Bootprozess die Spannung verändert. Und dann haben sie schlussendlich einen Bug gefunden, der dann falsch gebootet hat und sie dann gleich die Chips, also die Memory-Bereiche auslesen konnten. Das gibt es offenbar noch. Aber wie realistisch das ist, das zu fahren und so.
Was geht mit die Smart Card? Klassisch, also wie man sie auf der Karte
genau.
Und die Modul sieht man auch bei den Transaktionsterminals von Passcard und überall sind wieder eigentlich Slow-Paper drin. Und jetzt, das sind genau so Systeme, die auch physikalischen Schutz haben gegen Abschleifen und Machen und gegen so physikalische Angriffsmethoden. Geht es nicht irgendwie Anbieter oder Hardware, wo man dran hinkommt, wo man weiss, was für ein System drauf ist und wo man kann selbst programmieren kann? Oder ist das,
Keine Ahnung, da kenne ich gar nicht aus.
Das
kann
man schon kaufen. Ja, sind das reine Keystores? Also weißt du, ist das quasi. Das muss ja auch Logik und Prozesse drin sein.
Du kannst leere Arm-Cards, also Smart-Cards mit Arm-Prozessen
verstehen. Und
so ja, ganz normal eine Grip-Karte von das Problem ist einfach, dass es sehr teuer ist, solange du nicht in größeren Mengen bist.
Ah, okay. Aber ja, die wird man kommen.
Ja? Egal. Ja, nein. Und es wird abgestorben. Nein, ja. Das ist ja das, was die ganzen Satelliten empfangen und die ganzen Leute, die Karten bringen, können überschreiben und die dann die ganze Sky können aufmachen. Die holen sich leere Karten, machen die irgendwie Firma auf und die zur Verfügung stellen. Also da gibt es, das ist öffentlich. Und auch die ganzen MyFair-Karten, inzwischen auch die ganze MyFair-Kämpfe haben. Ich kann es schon wieder kaufen.
Ja. Unsere NFC-Schnittstelle ist auch ausprobiert.
Ausprobiert haben sie nie, nein. Ich glaube, die neue YubiKey 5 kann es jetzt wieder. Der Neo hat es aber können und die Zwiri hat es auch nie können. Und der Neo, das 5 kann es jetzt wieder, aber nicht in allen Versionen. Es gibt eine NFC-Version dafür, die du kannst kaufen. Aber das ist nie ausprobiert. Was ich mache, ganz selten lese ich, verschlüssel die Mails auf dem Smartphone, wenn ich wirklich sehr verzweifelt bin. Aber dann so einen Adapter und ich habe einen USB-Stick ins Telefon. Aber darum mache ich es auch, wenn ich verzweifelt bin. Es ist halt awkward zu bedienen.